Deutschlandfunk. Der Tag.
So langsam gewöhnt man sich ja an Olaf Scholz als Kanzler. Liegt möglicherweise auch an den vielen Auslandsreisen und gemeinsamen Pressekonferenzen mit anderen Staatschefs in den letzten Tagen. Heute also Wladimir Putin. Und wie Macron saßen sie auch wieder am langen XXL-Tisch mit XXL-Abstand. Weil auch Scholz, wie Macron, den russischen PCR-Test verweigert hat. Man weiß ja nie. Fällt aber alles unter die Rubrik Geplänkel. Es gibt glücklicherweise leichte Zeichen der Entspannung, zum Beispiel der Abzug eines kleinen Teils der russischen Truppen vor der Ukraine. Und es wird weiter verhandelt. Nutzen wir die Chance mal, auf die russischen Forderungen und Vorwürfe Richtung Westen zu schauen. Hat die NATO mit ihrer Osterweiterung ein Versprechen gegenüber Russland gebrochen oder nicht? Da reden wir gleich drüber. Und wir reden über eine Kontroverse, die Ende letzter Woche dazu geführt hat, dass Schleswig-Holsteins Kultusministerin Karin Prien Twitter verlassen hat. Wie gefährlich ist Covid für Kinder? In der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 15. Februar 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Die NATO hat ihr Wort gebrochen mit der NATO-Osterweiterung. Das sagt Russlands Präsident Wladimir Putin und begründet so ja seinen Truppenaufmarsch vor der Ukraine. Was ist da dran? Darüber wird gerade ziemlich viel diskutiert in Deutschland und es ist ein klassischer Fall von die einen sagen so, die anderen sagen so. Allein ich habe in der letzten Woche dazu zwei Interviews in unseren Live-Sendungen geführt. Zum einen mit Klaus von Donani, ehemaliger erster Bürgermeister von Hamburg und schon Minister der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt. Er sagt so:
Der berühmte und ja im Ursprung eigentlich derjenige, der die Containment-Politik gegenüber Russland oder gegenüber der Sowjetunion entworfen hat, nämlich George F. Kennan, der große Diplomat und der international anerkannte Kenner auch Russlands, der hat gesagt, die Erweiterung der NATO nach 1990 war der fatalste Fehler, den die USA nach dem Ende des Kalten Krieges begonnen haben. Und das ist eine Lage, die wir diskutieren müssen. Und da müssen wir auch mit den USA offener reden. Es ist eine gefährliche Entwicklung, die dort eingeleitet worden ist. Und eine gefährliche Entwicklung, die heute in der Ukraine besteht.
Das war Klaus von Donani. Und dann ein paar Tage später habe ich mit Carlo Masala gesprochen, Professor für internationale Sicherheitspolitik an der Bundeswehr-Uni München. Er sieht es ganz anders.
Wir kennen sie alle. Wir kennen alle Dokumente, die in dieser Zeit der 2+4-Verhandlungen sozusagen erstellt worden sind, Gesprächsprotokolle und so weiter und so fort. Das ist nicht richtig. Man hat mit dieser Idee gespielt. Man hat sie seitens einiger Staaten sozusagen gegenüber Russland lanciert. Gorbatschow selbst hat gesagt, dass es diese Zusage nie gegeben hätte. Und Putin zieht diese Zusage, diese angebliche Zusage, die, wie ich betone, nie gemacht worden ist, erst 2008 wieder aus der Tasche, um zu sagen, dass der Westen sozusagen hier Versprechen gebrochen hat. Das ist ein russisches Narrativ, auf das man nicht reinfallen sollte, weil es historisch einfach nicht richtig ist.
Tja, alle guten Dinge sind drei. Deswegen habe ich mich für heute, für den Podcast, mit einem Journalisten verabredet, der damals alles mitverfolgt hat.
Hallo.
Hallo Herr Grotzky, Philipp May von Deutschland.
Ist noch wunderbar.
Ja, Johannes Grotzky war langjähriger Russland-Korrespondent für die ARD in Moskau und später wurde er BR-Chefredakteur und Hörfunkdirektor.
Wir sehen schon.
Okay, Herr Grotzky, es stimmt, ein Verzicht der NATO auf die Osterweiterung findet sich eben nicht in den 2+4-Verträgen zur deutschen Wiedervereinigung. Ist Putins Vorwurf damit unbegründet?
Nicht ganz aus russischer Sicht. Ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel. 1955 fuhr Adenauer nach Moskau und bekam nur mündlich versprochen, dass die restlichen deutschen Kriegsgefangenen freigelassen werden. Er ist daraufhin nach Hause gefahren und die Russen haben das gehalten. Ebenso hat auch Kohl im Kaukasus nur mündlich von Gorbatschow die Wiedervereinigung zugesagt bekommen, ohne etwas Schriftliches, weil Gorbatschow sagte, das ist ein schwieriger Prozess, das muss man langsam erst angehen und wir haben die Wiedervereinigung bekommen. Darauf berufen sich die Russen heute, wenn sie Folgendes anführen, sowohl Baker, der amerikanische Außenminister, als auch Bundeskanzler Kohl und auch Außenminister Genscher haben damals in verschiedenen Verhandlungen zu Protokoll gegeben, es werde keine Erweiterung der NATO nach Osten geben. Baker sogar wörtlich, nicht um einen Inch wird die NATO sich nach Osten ausdehnen. Darauf berufen sich die Russen heute. Aber nein, es gab nie einen Vertrag darüber.
Okay. Und die Osterweiterung fand dann trotzdem statt, wie wir wissen, 1997. Aber Russland hat lange stillgehalten.
Das war natürlich ein anderes Russland. Das war damals Präsident Jelzin und nicht Putin. Jelzin hat sich sehr stark dem Westen genähert. Gleichwohl hat er auf einem Gipfel in Helsinki und auch später in seinen vielen Gesprächen mit Bill Clinton gegen diese Osterweiterung geschimpft. Und vor allen Dingen hat er, wie man heute nachlesen kann im Clinton-Archiv, damals gesagt, wenn ihr die Ukraine anfasst, dann ist das ein Konfliktpunkt mit uns. Da kommen wir nicht zusammen. Das ist ganz, ganz schwierig. Das lässt sich nicht mit uns machen. Das heißt, schon unter Jelzin gab es auch die Vorbehalte. Dann gab es ab da, vor allen Dingen bei Putin und Medvedev in den späteren verschiedenen Militärstrategiepapieren, immer wieder den Hinweis, dass die NATO eben doch der Hauptfeind Russlands geworden sei.
Gut, jetzt könnte man, wenn man auch gerade die Ukraine anspricht, natürlich auch, wird ja auch häufiger gemacht, auf das Budapester Memorandum verwiesen von 1994. Da hat die Ukraine sich verpflichtet, alle Atomwaffen abzugeben. Immerhin drittgrößte Atommacht weltweit, hinter Russland und USA waren die. War ich ganz erstaunt, als ich das gelesen habe. Und im Umkehrschluss wurde ihr die absolute Bündnisfreiheit zugesichert.
Das ist in der Tat richtig. Das Budapester Memorandum umfasst nicht nur die Ukraine, sondern auch Belarus, also Weißrussland und Kasachstan. Das ist deshalb so wichtig, weil ja auch in Kasachstan im Moment Vorgänge sind, die wir noch nicht bemerken, weil die Kasachen auch Angst haben, dass ihr nördliches Territorium sowas Ähnliches wird wie die Ostukraine. Und allen dreien wurde zugesagt, die Unverletzlichkeit der Grenzen. Und insofern ist das, was dann passiert ist, ein Bruch des Budapester Memorandums. Aus russischer Sicht gibt es da eine interessante Sichtweise. Ich habe das auch mit dem russischen Generalstab mit Vertretern diskutiert. Die sagen, erstens hat das ja Jelzin unterschrieben, das ist heute nicht mehr gültig. Der war sowieso derjenige, der das Land zerstört hat. Zweitens hat das keine Rechtswirksamkeit, es ist ja nur ein Memorandum. Und in der Tat sagen Völkerrechtler, die Rechtswirksamkeit ist sehr, sehr schwer abzuleiten aus diesem Memorandum. Aber ein Memorandum ist etwas, was sozusagen ein Glaubensakt ist und man kann in dem Fall jetzt Russland nicht mehr glauben.
Okay, aber das ist ja schon ein bisschen komisch, wenn sich Russland auf der einen Seite auf mündliche Zusagen beruft, aber dann das Budapester Memorandum nicht anerkennt, weil es eben kein rechtlich bindender Vertrag sei.
Das nennt man natürlich gemeinhin Rosinenpickerei. Ja. Im Moment hat man den Eindruck, dass sich in der Administration von Wladimir Putin Russland immer das raussucht, was gerade in das Geschichtsbild passt. Dazu gehören auch andere Dinge, die für uns außerordentlich schwer nachzuvollziehen sind. Putin hat ja einen Aufsatz veröffentlichen lassen unter seinem Namen, in dem er wörtlich geschrieben hat, Russland wurde ausgeraubt durch die Gründung der Ukraine, dass also russisches Territorium an die Ukraine gefallen sei. Und er beansprucht ja auch, dass es keine ukrainische Nation gibt, sondern nur eine große russische Nation, von der die Ukraine ein Teil seien. Das heißt, hier macht er ein Geschichtsbild, was längst überholt gewesen ist und was er aus der Mottenkiste rausholt, das hat zwei Gründe. Eines ist in der Zarenzeit begründet, weil die Zarenzeit dazu diente, die Ukraine tatsächlich zu unterdrücken und auch die Sprache zu verbieten. Und das zweite ist natürlich die ganze slavophile Denkweise, die beispielsweise Alexander Solzhenitsyn bis auf den Gipfel betrieben hat. Denn er hat ja ein entsprechendes Pamphlet geschrieben, das heißt Как нам обустроить Россию, wie man Russland umbauen muss. Und dort steht ja auch drin, dass die Ukraine sozusagen heimgeholt werden muss, genauso wie der Norden Kasachstans, Abchasiens und Südossetiens. Und dem folgt die Putin-Politik.
Aha. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, ist diese Putin-Politik wirklich nur reiner Geschichtsrevisionismus oder stecken da dann doch auch aus russischer Sicht legitime Sicherheitsinteressen dahinter?
Also ich glaube, es sind beides Dinge, die eine Rolle spielen. Dieser Geschichtsrevisionismus, wie wir ihn sehen und wie Russland sagt, es ist sozusagen die Rückkehr der Geschichte. Das ist ein Teil, der wird benutzt, um vor allen Dingen Intellektuelle zu überzeugen, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Das andere ist tatsächlich ein ganz normales Sicherheitsstreben. Russland will seine Außengrenzen und die angrenzenden Gebiete unter Kontrolle bringen, so ähnlich wie die Monroe-Doktrin damals auch für die USA galt, zu sagen, alles, was südlich der USA liegt, von Mexiko bis Feuerland, gehört in die Interessenssphäre der Vereinigten Staaten. So sieht man das in Russland heute. Er beansprucht auch in den Vertragsentwürfen, die ja jetzt im Dezember an die NATO und Amerika gegangen sind, die Zuständigkeit für alle ehemaligen Sowjetrepubliken, also auch für den gesamten Kaukasus und die Ukraine und Belarus. Nur im Baltikum hat man sich bereits damit abgefunden, dass das für die Einflusssphäre verloren gegangen ist. Wobei im Baltikum den Russen klar ist, Der Westen hat nie die baltischen Staaten als Teil der Sowjetunion anerkannt. Und das ist eigentlich für die Russen auch heute klar. Das können sie sich nicht zurückholen. Aber im anderen Bereich möchte er seinen Sicherheitsgürtel praktisch um Russland dort ausweiten.
Okay. Vieles von dem, was Sie da jetzt auch nochmal beschrieben haben, Forderungen sind ja auch bekannt, ist ja im Prinzip für den Westen unerfüllbar. Würden Sie denn trotzdem sehen, dass sich diplomatische Lösungen abzeichnen? Und zwar solche, die vor allen Dingen nicht zulasten der Ukraine sind.
Ja, also ich glaube, wir sollten jetzt uns nochmal auf den Ausgangspunkt stellen, was ist verhandelbar und was ist nicht verhandelbar. Und da ist die Frage, hat der Westen nur nicht verhandelbare Positionen, Russland auch, oder sind das eigentlich jetzt bloß Dinge, wo wir sagen, wir pokern erstmal und dann einigen wir uns auf etwas. Ich glaube, dass das, was Putin in diesen neuen Vorschlägen an die NATO und an Amerika drinstehen hat, dass da vieles von verhandelbar ist. Beispielsweise verlangt er ja den Rückzug der gesamten militärischen Ausstattung in den neuen NATO-Ländern, was dort seit 1997, seit der Russland-NATO-Grundakte dort und mit der Osterweiterung hingebracht wurde. Das ist natürlich nicht verhandelbar. Da kann man bloß sagen, man macht vielleicht Zugeständnisse, dort keine Mittelstreckenraketen aufzustellen. Das heißt, man müsste sich sozusagen rüstungstechnisch einigen. Der andere Punkt ist ein bisschen schwieriger. Und zwar verlangt ja Putin in diesen Vorschlägen an die USA und die NATO keine Erweiterung der NATO. In unseren Medien ist das falsch verstanden worden. Man redet immer keine Osterweiterung. Nein, er will keine Erweiterung der NATO. Das heißt, weder Österreich noch Finnland noch Bosnien noch irgendein anderes Land soll künftig Recht haben, der NATO beizutreten. Auch das kann die NATO so nicht erfüllen. Sie kann allerdings einen Kompromiss eingehen und könnte sagen, ja, wir bieten der Ukraine etwas an, nämlich eine starke Assoziierung und schnelle Mitgliedschaft in der Europäischen Union, dafür aber Verzicht auf NATO-Mitgliedschaft. Das wäre ein Status wie Österreich oder Finnland. Also die Finnlandisierung der Ukraine ist etwas, das wird jetzt auftauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für einige sehr interessant ist, auch in der Ukraine, weil wirtschaftliche Stabilität für sie ein größerer Sicherheitsfaktor ist als militärisches Mitgliedschaft in der NATO. Andererseits muss man auch sehen, dass man natürlich keinem Land das Recht auf Bündnisfreiheit versagen darf, denn das erlaubt oder sieht auch die NATO-Russland-Grundakte vor. Und insofern dürfte man nicht die Souveränität der Ukraine noch weiter einschränken. Also da wird ein weiter Weg von Verhandlungen sein, wenn man diesen Weg gehen will.
Welche Rolle kann Olaf Scholz da spielen? Oder kommt es eigentlich nur auf die USA an?
Also es gibt zwei Spieler. Früher war das Deutschland vor allen Dingen durch Angela Merkel und die USA. Dann aber hat man, glaube ich, in Russland erstmal abgewartet, wie sich bei uns diese Regierungsbildung entwickelt. Inzwischen ist etwas Interessantes passiert mit dem Scholz-Besuch in Kiew. Dort hat er ja eine relativ deutliche Absage an eine NATO-Mitgliedschaft formuliert, indem er sagt, das steht ja gar nicht auf der Agenda. Insofern muss man sich darüber auch gar nicht lange unterhalten. Das ist für die Ukraine ein schwerer Brocken gewesen. Andererseits hat er Solidarität und wirtschaftliche Aufbauhilfe der Ukraine zugesagt. Russland gegenüber wiederum hat er gesagt, wo die Grenzen liegen, was man nicht akzeptiert, hat aber auch die Frage Nord Stream 2 noch offen gelassen, weil er natürlich auch weiß, wie wir wirtschaftlich abhängig sind von der Energie aus Russland, nämlich 40% unserer Energie kommt aus Russland. Insofern glaube ich, hat er jetzt versucht, die Bausteine für einen Kompromiss mal zusammenzufügen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man Olaf Scholz als eine Figur sieht, die in diesem Prozess eine wichtige Rolle spielen kann.
Weil Sie jetzt gerade Nord Stream 2 ansprechen und wir alle wissen, wir alle haben den Auftritt von Olaf Scholz in Washington vor allen Dingen mitbekommen, wo er wirklich partout das Wort Nord Stream 2 vermieden hat. Hat er das vermieden? Sie haben jetzt auch gerade nochmal die wirtschaftliche Abhängigkeit, Stichwort Gas, angesprochen, weil er im Prinzip weiß, die Abhängigkeit ist so groß, Deutschlands, von diesem russischen Gas, dass es eigentlich fast eine Sanktion ist, die Deutschland selber, naja, zumindest in arge Schwierigkeiten bringen würde, wenn es zu einer militärischen Eskalation kommen würde.
Also wir wissen, wenn Nord Stream 2 nicht kommt, also wenn das von uns aus abgesagt wird, kostet uns das zunächst immer 4,5 Milliarden Investitionsgelder und angeblich 2 Milliarden Konventionalstrafe. Das entfällt auf Deutschland, Österreich, die Niederlande, ich glaube noch ein anderes Land. Das muss man sich dann teilen, da müssen wir bereit sein, das zu bezahlen. Zweitens würden wir nicht nur auf Nord Stream 2 verzichten, sondern auf Nord Stream 1. Und es wundert mich in der gesamten Diskussion, dass wir da etwas unehrlich sind. Wir erhalten über Nord Stream 1 fast 60 Milliarden Kubikmeter Gas jedes Jahr aus Russland. Und die Russen haben ja gesagt, wenn wir Nord Stream 2 stilllegen würden, dann könnten sie Gegensanktionen machen und könnten bei Nord Stream 1 einfach stoppen. Das heißt, dann sitzt Deutschland in der Kälte, die Haushalte sind frieren und die Industrie wird schwer leiden, weil diese Energieträger fehlen. Die Verlogenheit, die ich hinter der ganzen Diskussion sehe, ist, dass in den USA gerade Russland im letzten Jahr zum zweitwichtigsten Öllieferanten aufgestiegen ist für die USA, hat Mexiko überholt und kompensiert alles, was früher aus Venezuela kam. Das heißt, die USA bauen ihre Energiekooperation mit Russland aus, während sie unsere angreifen. Und das ist für mich nicht ganz verständlich.
Und darüber wird aber gar nicht geredet.
Ja, es wird über vieles nicht geredet. Dieses berühmte Bild eines 360-Grad-Blicks umfasst natürlich das alles. Das muss man sehen. Also nochmal, Nord Stream 1 wird nirgendwo erwähnt und auch die amerikanischen Kooperationen mit Russland werden auch nicht erwähnt. Russland hat ja vor ganz kurzer Zeit sogar erst auf amerikanisches Betreiben verschiedene Hackergruppen hochgehen lassen und festgenommen, die USA schicken ihre Astronauten über russische Raketen von Baikonur in eine von Russland betriebene Weltraumstation. Das heißt, da funktioniert ja sehr vieles. Und im Moment habe ich den Eindruck, wir sind nicht in der Lage zu sehen, was verbindet uns, als nur zu sehen, was uns trennt. Und da treiben wir natürlich uns selbst auch in so eine Ecke hinein, zu sagen, wir haben Feindbilder und Russland entsprechend reagiert auch darauf. Das heißt, auf beiden Seiten haben wir mehr Feindbilder aufgebaut, statt zu schauen, wie kommen wir aus der Geschichte raus und können wieder zueinander finden.
Johannes Krutzki, es war hochinteressant, mit Ihnen zu reden. Vielen Dank für das Gespräch. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, CDU, hat Twitter verlassen, weil eine Diskussion aus dem Ruder gelaufen ist. Kommt immer mal wieder vor bei Twitter, viel zu oft, und ist auch wirklich nicht schön. Viel mehr will ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen, kann man ja alles nachgoogeln. Aber der Ursprung der Diskussion, der ist interessant. Im Kern geht es darum, wie schnell und inwieweit man in den Schulen wieder zur Normalität zurückkehrt, trotz immer noch super hoher Fallzahlen, gerade in den Schulen. Und dementsprechend, wie gefährlich ist Covid eigentlich noch für Kinder? Und Karin Prien als Vorsitzende der Kultusministerkonferenz ist eine der vehementesten Vertreterinnen der Linie zurück zur Normalität. Also habe ich Katrin Kühn aus der Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion in diesen Podcast geholt und ich habe sie gefragt, ob Covid für Kinder eine tödliche Krankheit ist.
Ja, es kann eine tödliche Krankheit sein, aber das ist wirklich extrem selten. In Großbritannien wurden Zahlen getrackt, also die britische Datenbehörde ONS, die haben ja wirklich Millionen Patienten in ihren Datenbanken und können das alles nachfassen und nachberechnen. Und da zeigen die Statistiken eben, dass für Kinder Corona jetzt aktuell deutlich unter dem Risiko der jährlichen Grippe liegt.
Das hieße, eine Grippe, gegen die bei Kindern ja auch nicht geimpft wird beispielsweise, ist gefährlicher als Covid für Kinder, zumindest was die Tödlichkeit angeht.
Ja, das zeigen diese Zahlen und das sind die besten Zahlen, die wir auf der Welt eben haben. Die Briten haben ja ein riesiges Big Data-Programm mit ihren Gesundheitsdaten und viel, viel Wissen kommt daher, dass wir jetzt eben in der Pandemie haben. Und das ist die klare Bilanz jetzt Anfang Februar. Etwa die Hälfte des Risikos der jährlichen Grippe in der aktuellen Lage für Kinder in Großbritannien. Und ja, dann kann man sich eben fragen, und Eltern fragen sich das ja auch, was wird bei der Grippe gemacht und was wird jetzt bei Corona gemacht?
Gibt es dann eigentlich nochmal einen Unterschied zwischen geimpften Kindern und gegen Covid ungeimpften Kindern?
Ja, den gibt es. Aber, das ist jetzt das Aber, das wieder mit Daten zusammenhängt, wie groß der ist, das lässt sich noch nicht wirklich sagen. Bei den Jüngeren sind einfach noch nicht genug geimpft, dass man das wirklich solide ermitteln könnte. Hinweise gibt es bei den 12- bis 17-Jährigen schon, wo einfach schon mehr doppelt geimpft sind, weil ja auch schon länger geimpft wird, eben wegen des länger zugelassenen Impfstoffs. Und da zeigen die bisherigen Zahlen, dass ungeimpfte Jugendliche offenbar etwa 3-mal häufiger ins Krankenhaus müssen als Geimpfte. Aber was so eine Zahl nicht sagt, und das wird oft auch nicht mittransportiert, dann, wenn darüber berichtet wird, welche anderen Faktoren spielen da rein? Also zum Beispiel Vorerkrankungen, dann welche Kinder sind eher geimpft als andere Kinder? Sind das zum Beispiel Kinder aus sozioökonomisch besser gestellten Familien, die sich einfach eben schneller um Impftermine kümmern konnten, denen das wichtiger ist, wo man eben aus quasi der Gesundheitsforschung weiß, dass es da auch teils unterschiedliche Risiken gibt, also Krankheitsrisiken zwischen Geschichten. Also es gibt Hinweise, dass das wirklich auch bei Kindern einen größeren Effekt hat, aber diese Zahlen sind jetzt längst nicht auf einem total zuverlässigen Fundament.
Nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ist also die Empfehlung der STIKO beziehungsweise die Entscheidung, keine allgemeine Impfempfehlung für Kinder bis 12 auszusprechen, es sei denn, es sind Risikogruppenkinder, ist das nachvollziehbar?
Ja, das ist nachvollziehbar. Und dann wiederhole ich jetzt fast mantrahaft etwas, was immer dann oft auch in der Diskussion wiederholt wird. Die STIKO macht ja eine Risiko-Nutzen-Abwägung. Also der Impfstoff ist zugelassen. Da ist alles passiert, was nötig ist, um eine sozusagen den Sicherheitscheck zu machen. Und dann gibt es eben mit der STIKO nochmal dieses Abwägen. Also nützt die Impfung mehr, als wir nicht wissen über das, was vielleicht passiert. Und da gibt es eben auf beiden Seiten im Moment noch durchaus Fragezeichen. Auf der einen Seite eben etwa die Unklarheit, was mit Folgeschäden ist, Stichwort Long Covid. Und auf der anderen Seite dann aber auch, es gibt noch nicht so viele Daten wie bei den Erwachsenen für Kinder eben. Auch wenn da jetzt noch mal in den letzten Wochen einiges dazugekommen ist. Also die Entscheidung fällt nicht auf einem solchen Fundament, wie es bei den Erwachsenen denn dann war. Und damit ist es letztlich auch, wenn man auf die Krankheitslast guckt und auf das Risiko, was wir ja schon besprochen haben, auch eine andere Abwägung als bei Erwachsenen, wo das Risiko ja deutlich größer ist. Also Kinder haben geringeres Risiko und das muss dann natürlich in so einem Prozess auch beachtet werden, dass wenn jetzt ein Erwachsener ein x-mal höheres Risiko hat, dann kann natürlich auch ein Unwissen über Folgeschäden vielleicht ein bisschen anders bewertet werden, als wenn man bei Kindern weiß, dass dort das Krankheitsrisiko ohnehin geringer ist.
Okay, das heißt, die Dringlichkeit ist dann nicht ganz so groß, so argumentiert dann die STIKO, macht so, um schnell für eine um schnell eben eine Impfentscheidung oder Impfempfehlung zu treffen.
Ja, und das heißt ja nicht, diese Empfehlung, dass die STIKO sagt, nein, nicht machen, sondern das heißt ja, also sie sagt ja schon und sie hat ja auch gesagt, wenn Eltern Sorge haben, wenn es Vorerkrankungen gibt, wenn es einfach bestimmte Faktoren gibt, die es wichtiger machen, das Kind zu impfen, dass man das machen kann und auch machen darf und der Impfstoff ist ja zugelassen.
Gut, dass wir das jetzt hier nochmal geklärt haben. Wie sieht es aber, das hast du auch gerade schon angedeutet, mit Folgeerkrankungen aus? Bisher haben wir ja vor allen Dingen über Tödlichkeit gesprochen, aber es gibt eben auch Long-Covid bei Kindern und es gibt, wird häufig darüber berichtet, das sogenannte PIMS-Syndrom beispielsweise.
Ja, PIMS ist also etwas, das dann direkt auch einige Zeit nachfolgend nach der Erkrankung dann schwerer auftreten kann. Also knapp 700 PIMS-Fälle waren es bisher in der Pandemie bei mehr als 2 Millionen infizierten Kindern. Das hat heute Morgen hier im Deutschlandfunk Jörg Dötsch auch noch einmal gesagt, Leiter der Uniklinik Köln, und er ist ja auch im Expertenrat der Bundesregierung. Es gibt Schätzungen, dass in der Delta-Welle jetzt im Herbst schätzungsweise 1 von 3000 Kindern betroffen waren. Und was ist PIMS? PIMS, das ist ja quasi ein Überschießen des Immunsystems und das wird dann oder kann dann gefährlich werden, zum Beispiel für die Organe. Wo man aber sagen muss, inzwischen sind da eigentlich auch die Kinder- und Jugendärzte sehr, sehr sensibilisiert für das zu erkennen und dann auch schnell zu reagieren. Und wenn man da dann schnell und gut reagiert, dann lässt sich das auch gut behandeln.
Und Long-Covid?
Ja, Long-Covid, das gibt es auch bei Kindern offenbar. Das sage ich jetzt mal so, denn die Datenlage ist schwer zu ermitteln und da ist vieles, vieles auch unklar. Also das führt dann auch dazu, ich habe eben noch mal geguckt, was das Robert-Koch-Institut offiziell sagt zu Long-Covid. Und die Experten da sagen selbst, nach Auswertung der gesamten Lage, die wissenschaftlichen Studien zu Long-Covid bei Kindern und Jugendlichen haben erhebliche Einschränkungen. Es ist unklar, ob und in welcher Häufigkeit Long-Covid da vorkommt. Und insgesamt scheint Long-Covid für diese Altersgruppe eine geringere Bedeutung zu haben als für Jugendliche und Erwachsene.
Okay. Und warum weiß man das nicht so genau bei Kindern?
Das spielt auch rein, dass es so etwas bei Kindern ja noch schwerer zu ermitteln ist als bei Erwachsenen. Generell auch Studien mit Kindern als Teilnehmern. Und weil eben viele dieser Symptome so unspezifisch sind auch, also Müdigkeit als Beispiel oder Kopfschmerzen, das bei Kindern herauszufinden, erstmal das selber dann zu klären, was haben sie da gerade wie und das dann auch noch zu differenzieren von dem, was Mediziner sagen, was ohnehin das Grundrauschen in einer Gesellschaft ist. Also, dass wir ohnehin öfter mal Kopfschmerzen haben oder müde sind und ja auch Kinder. Und dass in so einer Pandemie so etwas eben auch aus anderen Gründen auftreten kann und auch unabhängig von einer Pandemie. Und eben, weil das alles so wackelig ist, das ist auch bei Erwachsenen wackeliger, aber bei Kindern eben nochmal, kann man da jetzt nicht sagen, so und so sieht es aus mit Long-Covid bei Kindern.
Verstehe. Also, es ist noch einiges an Klärungsbedarf da. Ist ja auch klar, Krankheit gibt es ja immer noch. Erst 2 Jahre. Kann man trotzdem schon sagen, Covid ist ja jetzt nicht vielleicht gerade eine Kinderkrankheit im klassischen Sinne, aber schon eine Krankheit, die man halt als Kind durchmacht, mit der man als Kind in Kontakt kommt und dadurch dann auch so langsam seine Immunität aufbaut. Also im Prinzip ja auch wie bei der Influenza.
So eine Krankheit, also das ist das Schicksal von Corona und das ist das Schicksal der Kinder und Jugendlichen. Corona, das Virus wird nicht weggehen und zu sagen, das ist jetzt schon so, wir können da jetzt schon so mit leben, wie wir das mit der Grippe machen. Da gibt es Menschen, die das tun, die dann das auf einer bestimmten Risikoeinschätzung so bewerten, die Fakten. Ich würde sagen, weil eben da noch so einiges ist, was man nicht weiß. Wäre es vielleicht auch viel zu früh, da jetzt diesen Strich zu ziehen, sondern erstmal noch ein bisschen auf die Faktenlage zu schauen, vorsichtig zu sein, die Daten weiter zu beobachten, wie sich das entwickelt und eben aufmerksam zu sein. Weil tatsächlich ja Kinder, wenn da jetzt zum Beispiel Langfristschäden auftreten, sie haben ja auch noch ein langes Leben vor sich.
Ja. Die Frage, die dahinter natürlich mitschwingt, ist eben, wir haben das offizielle Ziel der Endemie, heißt, alle werden Covid früher oder später bekommen, so wie du es auch gerade gesagt hast. Was spricht also jetzt trotzdem dagegen, Covid komplett schon durchlaufen zu lassen?
Komplett durchlaufen heißt ja, dass man sagen würde, ist total egal, wer sich wo ansteckt, kriegen oder nicht kriegen, da achten wir gar nicht drauf. Und allein das finde ich schon kritisch, wenn man schaut, dass wenn man als Eltern oder generell weiß, dass Krankheiten im Umlauf sind, geht ja auch sonst keiner hin und sagt, hey, yes, da ist total egal, ob mein Kind das bekommt oder nicht. Also das ist ja ein ganz normales Gefahrenverhalten. Allein deswegen finde ich das schon manchmal ein bisschen kritisch, wenn das so diskutiert wird. Aber natürlich müssen wir lernen, dass dieses Virus sich so verhält, wie es sich verhält und eben die Menschen ansteckt und am Ende letztlich das Risiko für Kinder dann einfach da so ist, wie es ist, bei der Schwere, die wir jetzt eben besprochen haben.
Eine persönliche Frage würde ich dir am Ende nochmal stellen. Ich meine, wir kriegen das ja beide mit in unserer Berichterstattung, dass das Thema Covid immer sehr, sehr aufgeladen ist. Ist ja auch klar, hat unglaublich viel Einfluss gehabt auf unser Leben. Aber beim Thema Kinder wird es noch mal emotionaler. Ist das auch dein Eindruck? Wie erklärst du dir das?
Ja, das ist sehr mein Eindruck. Also mein Eindruck ist sogar auch, dass das Thema ferngehalten wird aus privaten Gesprächen sogar, wenn man feststellt, dass da Eltern unterschiedlicher Haltung sind. Ich glaube, es hängt viel damit zusammen, dass wir sehr viel wissen. Anders als in anderen Fällen, wo man über Risiko vielleicht gar nicht so viel weiß und deswegen auch nicht darüber nachdenkt. Und dann ist das ein ganz normaler menschlicher Prozess, dass man sich damit intensiver auseinandersetzt und natürlich dann Ängste entstehen, die sonst ohne Wissen nicht entstehen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass, glaube ich, versäumt würde, anzuerkennen, dass Menschen auch unterschiedliche Gefahren und Risikoeinschätzungen haben aus sehr berechtigten Gründen. Also die Diskussion, ein Kind, was zu Hause eigentlich nicht gut aufgehoben ist oder ein Kind, wo die Eltern überfordert sind oder ein Kind mit Vorerkrankungen, ein Kind mit jemandem, der wirklich Risikopatient ist in der Familie. Das sind alles jetzt schon mal mehrere Szenarien, wo wahrscheinlich die Familien eine ganz andere Entscheidungsausgangslage haben voneinander. Und wenn man dann sagt, meine ist richtig und deine ist falsch, dann haben wir einfach eine fehlende Diskussionsgrundlage und das macht es, glaube ich, schwer.
Katrin Kühn, vielen Dank dir. Und du hast gleich noch Sendung und bist trotzdem kurz nochmal hier reingekommen. Also doppelt dank dir,
ja,
dass du noch Zeit hattest.
Mit meinem Kollegen Lennart Pyritz hier kamikaze-mäßig sind wir hier jetzt aufgelaufen.
Sehr gut.
Sehr gerne.
Den wollen wir an dieser Stelle auch nochmal würdigen. Also Katrin und Lennart, vielen Dank für diesen Doppeleinsatz hier für den Podcast. Danke dir. Und das war der Tag für heute. Unsere E-Mail-Adresse dertag@deutschlandfunk.de. Wenn Sie Anmerkungen haben, immer gern dahin schreiben. Mein Name ist Philipp May. Bis bald und tschüss.